Also wir wollen uns heute Abend weiter mit den Wesensmerkmalen der Kirche beschäftigen. Letztes Mal war ja die Rede wovon? Von der Einheit der Kirche, genau. Nicht die Einheit der Kirche, die eine Grundvoraussetzung ist. Die Einheit ist überhaupt eine Grundvoraussetzung alles Lebendigen, nicht? Das ist ein Zeichen des Todes, wenn keine Einheit mehr besteht. Im Körper, nicht? Wenn die Seele das Lebensprinzip nicht mehr dafür sorgt. Und natürlich auch, wenn das göttliche Lebensprinzip, die Gnade, der Heilige Geist nicht mehr in der Kirche dafür sorgen würde. Nicht? Dann würde mit der Kirche das passieren, was man an den Sekten beobachtet, an denen, die sich von der Kirche getrennt haben, sich vielleicht Kirche nennen, aber keine Kirche sind. Sie zerfallen immer mehr. Nicht? Diese anfänglichen heretischen und schismatischen Abspaltungen im 16. Jahrhundert. Ja gut, aus diesen sind über 20.000 Denominationen geworden. Nun gut, aber heute wollen wir uns mit der Heiligkeit beschäftigen. Zunächst die Frage natürlich, was ist Heiligkeit? Heiligkeit bedeutet Ähnlichkeit mit, Nähe zu Gott, der Quelle aller Heiligkeit. Heilig ist, wer oder was Gott vorbehalten ist. Das heißt, das, was Gott übergeben wurde, Gott reserviert wurde, was Gott gehört, auf das er einen absoluten Anspruch hat, das ist heilig. Wir kennen heilige Orte zum Beispiel, unsere Kirche, nicht die Gottestempel, die sind zu nichts anderem da als zur heiligen Liturgie, zur Verkündigung der Lehre Jesu Christi, des Evangeliums. Nicht? Und wenn man etwas anderes an diesen Orten betreibt, dann kann es sogar sein, dass die Konsekration eben dieses Gott vorbehalten sein, dieser Kirche verloren geht und dass die Kirche wieder konsekriert werden muss. Nicht? So ist es ja auch nicht mit unserem Leib, wenn wir sündigen und ihn missbrauchen. Der Gottestempel, nicht? Der muss dann auch wieder, nicht? Die göttliche Gegenwart verschwindet und wird dann wieder durch Reue und Absolution hergestellt. Jedenfalls auch im Alten Testament werden heilige Orte erwähnt. Diese Orte hat Gott besonders gesegnet. In Matthäus 4,5 heißt es, dann nahm ihn, Christus, der Teufel mit in die heilige Stadt. Die heilige Stadt Jerusalem. Und Sie kennen das auch aus dem Buch Exodus im 3. Kapitel, als Yahweh aus dem brennenden Dornbusch zu Moses spricht. Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Auch gewisse Dinge sind heilig, weil sie zum Gottesdienst geweiht gewesen sind. Da heißt es auch im Buch Exodus im 29. Kapitel, die heiligen Gewänder Aarons sollen auf seine und nach ihm kommenden Söhne übergehen. Man soll sie darin salben und ins Priesteramt einsetzen, die heiligen Gewänder Aarons. Dann gibt es natürlich diese Personen, die heilig sind, weil sie besonders eng an Gott gebunden sind, durch die Gottesliebe oder durch ihr Amt. Nicht? Da denken wir besonders auch an diesen Titel, den wir immer verwenden für den Nachfolger Petri, wo wir ihn Heiliger Vater nennen. Nicht? Das Ob der Heilige Vater jetzt persönlich heilig ist oder nicht, durch die Jahrhunderte, da haben wir alles Mögliche gesehen, große Heilige, große Sünder. Unabhängig davon ist er der Heilige Vater aufgrund seines Amtes und hoffentlich auch aufgrund seiner persönlichen Heiligkeit, weil er der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist. Nicht, dass das eine gewisse Objektivität, die da bezeichnet wird, aber dann natürlich liest man beispielsweise auch als Kommentar im Buche Tobias, ist das die Rede von Tobias Senior, der erblindet ist, tragischerweise. Und da heißt es dann, diese Prüfung ließ der Herr über ihn kommen. Er sollte dadurch der Nachwelt ein Beispiel der Geduld geben, wie der heilige Job. Den kennen wir auch aus dem Buch Job. Nicht? Durchaus ein herausragendes Beispiel der Geduld. Und dann heißt es im Römerbrief 1,7, an alle von Gott geliebten, berufenen Heiligen in Rom. Das sind eben jene, die geheiligt sind, die Christen, geheiligt durch die Gotteskindschaft mittels der Gnade. Im Gegensatz zu den christlichen Denominationen nennt die römisch-katholische Kirche keinen anderen Namen als Jesus Christus, wo es sich um ihren Gründer handelt. Sie benennt sich nach keinem heretischen, abgefallenen deutschen Ordenspriester oder Schweizer Pfarrer. Diese und andere Sektierer, Heresiarchen und Gründer neuer Pseudokirchen waren wie ein Buddha oder Mohammed nicht bekannt, herausragend in irgendeiner Weise aufgrund von heroischer Tugend. Nun, die Kirche ist heilig zunächst deswegen, weil ihr Gründer heilig ist. Der Urheber der Kirche, das mystische Haupt der Kirche, die Quelle wesenhafter Heiligkeit, Jesus Christus selbst. Die Kirche ist heilig, weil Christus heilig ist. Und nur er konnte seine Feinde herausfordern, wie sie das wissen, indem er sprach, wer von euch kann mich der Sünde überführen? Johannes 8, 46. Er hat sie aber gegründet und teilt ihr als mystisches Haupt göttliches Leben und göttliche Wahrheit mit. Er regiert sie. Und darum ist die Kirche nicht nur heilig, weil Christus heilig ist, sie ist nicht nur heilig in ihrem Haupt, sondern sie ist auch heilig in ihrer Lehre, in ihren Gnadenmitteln und in ihren Gliedern. Matthäus 16, 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wer euch hört, der hört mich. Lukas 10, 16. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Dann ist die Kirche eben heilig aufgrund ihrer innigen Vereinigung mit Jesus Christus. Sie ist die Braut und sie ist auch der mystische Leib Jesu Christi. Ich zitiere Ihnen aus dem Epheserbrief, aus dem wunderschönen 5. Kapitel, die Verse 23 bis 31. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Kirche ist. Er, der Erlöser des Leibes, wie die Kirche Christus untertan ist, so seien es auch in allem die Frauen ihren Männern gegenüber. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie, die er durch das Bad des Wassers im Wort gereinigt hatte, zu heiligen, damit die Kirche herrlich vor ihm stehe, nicht mit Flecken oder Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Vielmehr hegt und pflegt er es, gleich wie auch Christus die Kirche, weil wir Glieder seines Leibes sind. Schön, der heilige Paulus unterstreicht diese Parallele zwischen der christlichen Ehe und seiner mystischen Ehe mit der Kirche. Also die Kirche ist Braut Christi und die Braut ist natürlich die würdige Braut, so würdig sie sein kann, des Bräutigams, der die Heiligkeit selbst ist. Aber dann ist sie sogar der Leib Christi selbst. Denken Sie an die Begebenheit im Leben des heiligen Paulus, als er noch nicht heilig war, sondern ein überzeugter oder fanatischer Christenverfolger. Und Paulus hatte die Christen verfolgt und Christus ist ja in seinem Damaskus-Erlebnis ihm erschienen und hat gesagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du die Christen? Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? aufgrund dieser Verbindung, nicht Christi des Hauptes mit seinen Gliedern. 1 Korinther 12,27. Ihr seid der Leib Christi und als Teile betrachtet seine Glieder. Epheser 1,22. Alles hat er, der himmlische Vater, ihm, Christus, zu Füßen gelegt. Ihn hat er als Oberhaupt über die ganze Kirche gesetzt. Und wenn man einen Schritt zurück tun in den Epheserbrief, der soeben zitiert wurde, könnte man genauer übersetzen, weil wir Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und Gebein sind. Nicht als eine Anspielung, nicht eine Parallele zum ersten Adam. Nicht wie er in Eva, die aus ihm geschaffen wurde, nicht sein Glaubensdogma, sein eigenes Fleisch, sein eigenes Gebein erkannte, so sagt der heilige Paulus, dass wir Glieder sind seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Nicht eine sehr bildhafte Sprache, eine sehr klare Sprache. Und dann dieser andere Vergleich, den der Heiland benutzt, im Johannesevangelium im 15. Kapitel, das kennen Sie auch gut, wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nicht die Reben vertrocknen, die Reben können keine Früchte bringen, sie sterben ab, wenn diese Verbindung zum Weinstock nicht besteht. Kann es nur noch wohlmeinende, unüberwindlich irrende Seelen außerhalb der sichtbaren Mitgliedschaft der katholischen Kirche geben, so sind ihre Scheinkirchen so viele vertrocknete Zweige, die nicht in Jesus verbleiben. Die Kirche ist auch heilig in ihrer Lehre. Christi Lehre erhob sich weit über die natürliche Ethik, die auch von so vielen Ungläubigen bewundert wird. Jesu Lehre ist vom Geheimnis der Menschwerdung bestimmt und inspiriert. Und in diese Menschwerdung, in diese Ordnung soll der Mensch gewissermaßen auch hineingehoben werden. Wir sind zur Teilnahme an der Gottheit, an der göttlichen Natur, zu Teilhabern an der Gottheit berufen, bestimmt und befähigt durch die Gnade. Also es geht hier nicht um einfache Ehrlichkeit, um Gutmensch sein, das Jesus gepredigt haben soll, was er nicht getan hat, sondern es geht um heroische Tugend. Es geht um tiefste Gottesehrfurcht, Liebe, Vertrauen, brüderliche Nächstenliebe, Sanftmut, Demut und Selbstverleugnung in vielerlei Form. Beispielsweise durch freiwillige Armut, vollkommenen und freiwilligen Gehorsam und gänzliche Enthaltsamkeit. Christus fordert weiter Vergebung, das Ertragen der Verfolgungen um seinetwillen und das Ganzopfer unserer selbst, wenn es gefordert ist, zum Zeugnis für unseren heiligen Glauben oder um andere Seelen zu retten. Die Kirche ist auch heilig in ihren Gnadenmitteln. Die Kirche wesenhaft heilig, Sie haben es gehört, ohne Flecken, ohne Runzeln und dergleichen, ist heilig, obgleich sie Sünder in sich schließt. Denn ihr einziges Ziel ist, die Heiligkeit hervorzubringen, zu erhalten und wachsen zu lassen. Wenn man die Heiligkeit der Seele einfach mal vergleicht mit der Gesundheit des Leibes, muss man feststellen, dass die Kirche ist und immer gewesen ist ein Krankenhaus. Nicht für kranke Seelen. Manche sind krank bis zum Tod. Die müssen wiedererweckt werden durch die Taufe, durch die heilige Beichte. Und andere sind mehr oder weniger krank, müssen genährt werden, müssen regelmäßig, sehr oft geistliche Medizin empfangen. Natürlich in unseren modernen Krankenhäusern macht man sich nicht wirklich so ein Bild, nicht aufgrund auch eben der Vorteile, die wir haben, aufgrund der modernen Hygiene und der Technik und des Wohlstandes, die wir haben. Aber ich meine, normalerweise ist es nicht überraschend, wenn es dann im Krankenhaus auch nicht so gut riecht oder so gut ausschaut. Und das tut sicherlich auch nicht allerorts, wenn man es auch für den Besucher versucht, angenehm zu machen. Die Kirche ist für kranke Seelen. Und das sind wir alle. Christus selbst sprach nie davon, dass alle heilig werden würden. Im Gegenteil, er hat besonders immer darauf hingewiesen, dass einer ihn verraten würde. Und auch dem Petrus hat er gesagt, dass er ihn verleugnen würde. Ja, ein Apostel war ein Verräter, ein anderer hat Christus verleugnet, ein dritter weigerte sich zuerst für geraume Zeit ganz hartnäckig an die Auferstehung zu glauben. Alle bis auf einen verließen den Herrn Jesus in dessen dunkelsten Stunden, auch in dessen glorreichsten und entscheidendsten Stunden. Und darum vergleicht, weil es in der Kirche Sünder gibt und Sünder auch geben wird bis zum Ende der Zeiten, solange es eine streitende Kirche auf Erden gibt, darum vergleicht Jesus das Himmelreich auf Erden, das heißt seine Kirche, mit einem Netz, welches gute und wertlose Fische in sich fasst und mit einem Feld, auf dem der gute Weizen vom Unkraut durchwachsen wird. Ja, wir haben es gerade vernommen im Epheserbrief, Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, damit die Kirche herrlich vor ihm stehe, nicht mit Flecken oder Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Und kein anderes als dieses Ideal Christi stellt die Kirche der Welt vor Augen. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist immer die Botschaft der Kirche an die Welt gewesen. Nicht dieses Wort aus der Bergpredigt des Herrn, wo er das neue Gesetz verkündigt hat. Und darum hat die Kirche alle Zeit unfehlbar und integral das Evangelium gelehrt, weil sie wollte, dass ihre Kinder von den Gedanken beseelt seien, von denen Christus beseelt war. Philipper 2,5. Des Erlösers Gebote und Räte hat sie immer unfehlbar richtig interpretiert und mit ihm gesprochen, willst du ins Leben eingehen, so halte die Gebote. Das ist etwas, das wir nicht nur im 19. Kapitel des heiligen Matthäus finden, sondern dass der Priester zu uns sprach, zu Anfang unserer heiligen Taufe. Das begehrst du von der Kirche Gottes, den Glauben. Was gibt der Glaube dir, das ewige Leben? Willst du ins Leben eingehen, so halte die Gebote. Damit fängt alles an. Und ohne das hört alles auf. Unfehlbar treu schenkte sie ihren Kindern alle Zeit die Gnadenmittel des heiligen Messopfers und der sieben Sakramente, worin Jesu kostbarstes Blut zu unserer Erlösung und Heiligung uns zugewendet wird. Das heißt, wo die Seele in das Blut Christi hineingetaucht wird, wenn man so will. Ja, die Kirche ist die Lehrerin auch des Gebets und des innerlichen Lebens auf so vielfältige Weise. So viele Heilige und Theologen und Gelehrte und fromme Seelen hat sie nicht auf emporgehoben, in den Mittelpunkt gestellt, hat sie auch zum Teil Kirchenlehrer ernannt, eben deswegen, weil das privilegierte Seelen und Lehrer waren, die uns den Weg zur Heiligkeit zum Himmel zeigen können. Aber dann natürlich besonders lehrt die Kirche uns das geistliche Leben und das Gebet in der heiligen Liturgie. Nicht? Von wem lernt das Kind normalerweise sprechen? Von der Mutter. Und so lernt man auch zu Gott sprechen von seiner Mutter, der heiligen Mutter der Kirche. Aber die Sünder in der Kirche, die sind nicht repräsentativ für die Kirche. Auf die kann man nicht zeigen und sagen, ja, was ist mit der Kirche los? Denn diese Sünder leben nicht nach den Prinzipien der Kirche, nach ihren Lehren, die sie verwerfen, die sie missachten, die Gebote, die sie brechen, das Messopfer, die Sakramente, das Gebet und den Bußgeist, den sie vernachlässigen. Die katholische Kirche ist auch heilig in ihren Heiligen. Wie schon angedeutet, finden wir in der Apostelgeschichte und auch in den paulinischen Briefen immer wieder das Wort Heiliger als Synonym mit Christ. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte im 11. Kapitel, Vers 16, Römerbrief 8,27 und Epheser 1,1. Nicht, dass es wird dieser Ausdruck Heiliger als Äquivalent verwendet für Christ. Und was das betont, ist, wie sehr jeder Christ zur Heiligkeit verpflichtet und berufen ist. Auch ist es wahr, dass ein Christ im Stand der heiligmachenden Gnade, wenn auch vielleicht kein vollkommener, sondern mit Fehlern und Schwächen behafteter, aber doch eben ein Heiliger ist, das heißt eine geheiligte Seele ist. So sind bekanntlich ja auch die armen Seelen unvollkommene Heilige, aber Heilige nichtsdestotrotz. Spricht aber die Kirche heutzutage in unseren Zeiten oder in jüngerer Vergangenheit von Heiligen, so meint sie jene Christen, die die christlichen Tugenden heroisch praktizierten. Heiligkeit ist im Vergleich zum Gutsein, was Genie dem Talent gegenüber ist. Es ist etwas Außerordentliches, etwas Herausragendes. Und darum spricht die Kirche auch gewisse heiligmäßige Personen heilig. Nicht, weil die ganz besonders bewundernswerte Vorbilder für uns sind und gewisse Tugenden besonders betonen, die vielleicht besonders eben in der Gegenwart abgehen. Darum schickt der liebe Gott ja auch bestimmte Heilige zu gewissen Zeiten der Welt- und Kirchengeschichte, weil es der Kirche oder der Welt an gewissen Tugenden fehlt oder sie gewisse Tugenden besonders benötigen. Wir wissen, dass die ersten Heiligen, die in der Kirche verehrt wurden, die Märtyrer waren. Und deswegen, weil sie die großen, oder wir können sagen, die größten Gottliebenden auf dieser Erde waren. Auf sie findet ja dieses Herrenwort Anwendung. Johannes 14,23. Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und dann auch im 15. Kapitel des heiligen Johannes. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Durch der Märtyrer gibt in erster Linie sein Leben hin für seinen Freund, nämlich den göttlichen Freund Jesus Christus, aber auch für die anderen, mit denen er in der Gemeinschaft der Heiligen verbunden ist und sogar für seine Feinde, wie wir das immer wieder bewundern können, im Leben der Heiligen, wie im Leben des heiligen Stephanus zum Beispiel, der für seine Peiniger und seine Mörder betet, nicht? Ein Märtyrer ist kein Kamikaze-Flieger. Heilig wird von der Kirche der genannt, welcher alle Tugenden im höchsten Grad praktiziert. Der heilige Thomas sagt dazu im zweiten Teil des zweiten Teils der Summa, in der 81. Frage, im 8. Artikel, im Hauptteil des Artikels folgendermaßen spricht er: Heiligkeit ist jene Tugend, Kraft deren der Mensch sich und seine Tätigkeit Gott zuwendet, wenn er die Werke aller Tugenden auf Gott bezieht. Also man könnte sagen, ein Heiliger ist ganz einfach ein Mensch, der ganz gottbezogen ist. In seinem ganzen Sein, Leib und Seele, alles auf Gott ausgerichtet. Und dass er sich nicht bemüht, nur eine Tugend zu praktizieren, das kommt ja auch immer wieder leicht vor, nicht, dass wir uns auf eine Tugend konzentrieren und dass wir vielleicht auch eine viel wichtigere Tugend vernachlässigen. Heilig Franz von Sales spricht ja davon, ganz am Anfang seiner Einführung in das fromme Leben, wo es darum geht, was denn wirklich Frömmigkeit sei. Zum Beispiel von Menschen, die ihre Zunge nicht in den Wein tauchen wollen, aber in das Blut ihres Nächsten, wenn sie schlecht über ihn reden. Nicht? Also muss man natürlich aufpassen. Die Heiligkeit, da geht es nicht darum, dass wir eine Tugend verabsolutieren, wenn es nicht die Tugend der Liebe ist. Denn das ist ja die höchste die größte Tugend, die alle anderen Tugenden regiert. Nicht das Maß der Liebe ist ja ohne Maß zu lieben. Also der Heilige ist ein ganz gottbezogener Mensch. Wie er, der urbildlich Heilige, durch das Leben ging und alle Freunde und Feinde in Ehrfurcht vor ihm sich beugen mussten, hingerissen von der unaussprechlichen Hoheit, dem überirdischen Glanz der Heiligkeit, den seine ganze Erscheinung ausstrahlte, so wird seine Herrlichkeit, wie er versprochen, wiederum aus den Seinen hervorleuchten, in denen Gottes Liebe, seine Kraft und Gnade in besonderer Weise fortlebt und der Glanz der Herrlichkeit und Fleckenlosigkeit in seinen wahren Nachfolgern wird ein steter Schmuck und eine Zierde der wahren Kirche sein durch alle Zeit. Und versprochen hatte Jesus seine Herrlichkeit folgendermaßen im 17. Kapitel des heiligen Johannes, Vers 22 und 23. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so lass auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Nicht Christus hat seine Herrlichkeit seinen Heiligen gegeben. Und diese Heiligkeit, die manifestiert sich auch immer wieder durch die vollbrachten Wunder aufgrund der Fürsprache der Person der Heiligen. Markus Evangelium sagt der Herr im 16. Kapitel, folgende Zeichen werden denen, die geglaubt haben, folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Auch in der frühen Kirchengeschichte, in der Apostelgeschichte, wenn Sie da lesen, sind die Wunder, die die Apostel gewirkt haben, überreich. Aber in der heutigen Zeit muss man fragen, welch ehrlicher Betrachter könnte die Wunder bezweifeln, die alljährlich in Lourdes sich ereignen. Vor allem, wenn man weiß, wie kritisch diese medizinischen Wunder beurteilt werden, dass ja nur eine ganz kleine Zahl vom dortigen Ärztebüro, zu dem alle möglichen Ärzte aus der ganzen Welt, auch Nichtchristen oder Ungläubige dazugehören, nicht, wenn man das weiß, wie kritisch die Kirche dem Wunderbaren immer gegenübergestanden ist und auch gegenübersteht, dann kann man sicherlich nicht bezweifeln, das Wunderbare, das in Lourdes passiert und das man natürlich auch auf wissenschaftliche Weise belegen kann. Auch waren die wunderbaren Heilungen beispielsweise eines heiligen Pater Pio sehr zahlreich, die sind dokumentiert und auch mittels des Turiner Grabtuches und der modernen Wissenschaft kann man buchstäblich die Finger in die Wunden des Herrn legen. Nicht? Die Finger der vielleicht ungläubigen Seele, damit kann man die Wunden des Herrn berühren, diese Wunden, durch die wir geheilt werden. Wie Pascal so schön sagte, die wahre Religion muss dieses Merkmal an sich tragen, dass sie den Menschen verpflichtet, Gott zu lieben. Und besonders dazu lädt uns natürlich das Leben und Sterben und die Herrlichkeit Jesu Christi ein, aber auch das Leben der Heiligen, nicht, dass uns immer am Herzen liegen muss, dass wir uns damit beschäftigen und die Leben der Heiligen betrachten. Nicht, die große Majestät unseres heiligen Erlösers in diesen kleinen Spiegeln der Leben der Heiligen. Das große zur Gottesliebe verpflichtende Wunder ist aber auch die Kirche selbst. Diese Kirche, die von außen durch die Verfolgungen von Anfang an, besonders auch in den ersten Jahrhunderten im Römischen Reich, aber man muss auch sagen, besonders heute durch den Islam und den Kommunismus und andere blutige Gewalt erlitten hat, hat sie das nicht zerstört und schlimmer noch, zum Teil die Verwüstung von innen, die Vergiftung durch die Häresie, die Abspaltungen, die Schismen. Die Kirche steht immer noch. Nicht? Man hat sie von allen Seiten, dieses Schiff Jesu Christi, diese Arche des Heiles, man hat sie, wo es nur ging, durchbohrt und sie müsste in der Tiefe des Ozeans der Welt begraben liegen, aber sie schwimmt immer noch. Warum? Weil die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Diese Kirche ist die Fortsetzung und Entwicklung der Erlösung vom Fluch der Sünde, die in Christus zentral vollzogen, das Menschengeschlecht in noch herrlicherer Weise zurückführen soll zum Anfang, dem Stand der ursprünglichen, freien, seligen Gemeinschaft des Menschen mit Gott, wo die Natur wieder wie vorher dem Geist gehorsam wird. Und darum können wir immer wieder und nie genug voll Dankbarkeit unserem Erlöser entgegenrufen: Erkauft hast du uns in deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen und hast uns zum Königreich für unseren Gott gemacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.